Wir sind quasi Quereinsteiger.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Nachmittag. Wir haben es ins wunderschöne Burbach geschafft. Liebe Conny, wer traut sich vor das Mikrofon?
Ja, wir sind... Hallo, grüß dich, mir hat es fast vergessen. Wir sind beim Weingut Greiler, geführt von Manuel und René Greiler. Der Manuel sitzt gerade gegenüber von uns. Ein Betrieb, der Weinbau mit Naturverbundenheit, Bodenpflege und Leidenschaft verbindet. Und die Philosophie von einer Wein macht man mit dem Herzen und nicht mit dem Chemiebirchel.
Stimmt.
Manuel, schön, dass du da bist.
Hallo, grüße.
Meine Frage immer, woher kommt es, dass du Weinbauer geworden bist? Hat das die Vorgeneration oder die Generationen gemacht? Wie ist da der Hergang in der Familie?
Wir sind quasi Quereinsteiger. Also wir haben mit den Eltern haben vom Weinbau nichts gehabt, also gar nichts. Ich war immer so interessiert, Wein zu machen. Also eigentlich wollte ich immer Bauer werden, am Anfang Viehbauer. Hat sich noch ein bisschen gewandelt, weil mein Papa ist ein leidenschaftlicher Weintrinker und ein Genussmensch auch, und der hat mich immer überredet, ja, mach lieber einen Weinbau, bevor du einen Viehbau machst, weil sonst musst du ja von Montag bis Sonntag arbeiten. Hat sich eigentlich vor der Arbeitszeit nichts geändert, aber es ist halt was anderes, und die Leidenschaft hat sich entwickelt. Ich bin nachher dementsprechend auch in die Schule gegangen und habe die Ausbildung danach gemacht, und nachher habe ich einen Betrieb geführt und mit meinem Bruder gemeinsam seither.
Und habt ihr, also wenn du sagst, ihr habt quasi gestartet damit, der Bruder ist jünger oder älter? Oder?
Der Bruder ist älter, der hat mit Wein eigentlich nichts zu tun gehabt. Der ist ein Mechatroniker, also ein technischer Typ. Und das hat halt viel geholfen, weil wir haben sie alle Maschinen und alles großteils selber gemacht, und so ist das eigentlich alles entstanden. Also wir haben nur einen Weingarten von den Großeltern gekriegt, die haben einen verpachtet gehabt, jahrelang, und mit den ersten 300 Liter am Anfang, was wir für die Familie und für die Freunde gebraucht haben. Und so ist das die letzten Jahre gewachsen.
Und jetzt habt
ihr? Jetzt ca. 25.000 Liter vermarkten wir, aber rein auf Qualität.
Wir sind ja praktisch aus der Gegend, also wir hupfen ja noch über den Berg drüber quasi. Also, dass es uns da gefällt, ist kein Geheimnis. Aber wie seid ihr in Burbach verwurzelt? Immer schon da gewesen, oder hat sich das so ergeben?
Ja, wir sind eigentlich richtige Urburbacher Familien sozusagen.
Burbäcker, nicht?
Richtige Burbäcker, sagt man eigentlich richtig. Die Eltern sind von da, Großeltern. Also es ist ja Tradition schon. Also ein Familienbetrieb, sage ich, mit Wurzeln seit jeher aus Burbach.
Und wie kann man chronologisch die Meilensteine jetzt also bei einem Weingut sagen? Wann ist losgegangen? Wann waren die ersten Erfolge, oder wie waren die ersten Rückmeldungen? Wie kann man das so? Also für uns ist es nicht, dass jemand das, ist noch nicht oft gewesen, dass man das neu startet. Also wie kann man sagen, wie ist das chronologisch? Wann ist losgegangen?
Ja, komplett neu starten find man, glaube ich, sehr selten. Also ich kenne auch wenige, was in der Branche einsteigen. Wir haben 2005 mit dem ersten Wein begonnen. Also wir haben heuer unser 20-jähriges Jubiläum sozusagen. Da habe ich ja, mit 300 Liter, was ich vorher schon erwähnt habe, haben wir mal angefangen. Das, was wir so verbraucht haben, Traktor gekauft, einen alten, gebrauchten, hergerichtet. Und so hat das eigentlich schon langsam gestartet. Verschiedene Meilensteine. Also die ersten Jahre waren, sagen wir so, zart.
Ja. Den Namen also, erst aufbauen muss.
Namen aufbauen, irgendwie einen Ruf machen schon langsam. Und das ist halt nur gegangen durch Qualität, weil es bringt nichts, wenn man nur irgendwie eine Masse macht oder irgendwann macht. Das war halt, die Anfangsphase war sehr schwierig. Der Bruder hat halt immer wieder geholfen. Und so sind wir nachher, haben wir gesagt, erst machen wir es doch gemeinsam, weil er hat ja eigentlich genauso viel für den Betrieb gearbeitet wie ich. Also von daher haben wir gesagt, damals gemeinsam, seit 2010, machen wir den Betrieb gemeinsam, also fix zusammen. Und ja, dann ist eigentlich alles ins andere gegangen. Also es ist immer mehr geworden, es ist immer besser geworden, sagen wir so, die Vermarktung auch. Weil wir haben sich das ein bisschen gedacht, dass er das ganze Marketing und das ganze Vermarkten macht. Ich mache eher einen Wein und schaue, dass das passt. Und es funktioniert jetzt eigentlich sehr gut.
Ist auf dem Weingarten quasi, haben die Großeltern schon eine Rebsorte gepflanzt gehabt?
Genau, es war.
Das heißt, ihr habt angefangen mit?
Mit 0,2 Hektar.
Ja, aber mit was für einer Rebsorte?
Grüne Veltliner.
Ah, okay.
Mit der Frau Horisch ist unser Hauptwein eigentlich.
Okay. Also, ja. Den haben die Großeltern schon gehabt und mit denen hast du dann weiter.
Früher war es so, dass bei uns in der Ortschaft jeder einen Weingarten oder zwei, drei Weingarten gehabt haben. Die haben einen Haustrunk gemacht, das für den Eigengebrauch. Und dann ist immer an die Winzergenossenschaft verkauft worden. Mhm. Und dann haben sie halt den Weingarten verbocht jahrelang, weil sie nicht mehr selber bewirtschaftet haben.
Ist das dann einfach, dass man, wenn du jetzt sagst, jetzt bist du da eingestiegen und dass du sagst, du bearbeitest das jetzt und du möchtest jetzt mehr Flächen haben, dass du überhaupt was kriegst?
Flächen kriegt man jetzt mittlerweile sehr leichter her.
Ja. Damals? 2005? Oder
am Anfang war es ja, Pachten, ja, aber zum Kaufen hast du nichts daher gekriegt. Und die ersten Jahre waren eher so, dass, ich will nicht sagen, ja, es ist sehr belächelt worden, das Ganze, sagen wir mal so, von Weinbauern oder sowas. Die, es gibt halt sowas nicht, dass wer quer einsteigt und sagt, er will Weinbauer
werden. Muss vererbt werden, quasi.
Das meiste ist vererbt worden, aber es war zumindest ein bisschen was da. Und also, ja, von der Schulzeit an hat man das gemerkt, ich war immer der Einzige in der Klasse, wo es keinen Betrieb irgendwo im Background gehabt hat, sondern eigentlich quer eingestiegen bin und von null angefangen habe. Das war halt das Schwierige an das Ganze. Aber im Nachhinein gesehen war es trotzdem eine super Erfahrung und das Ganze so zum Durchmachen.
Jetzt habe ich vorher mitbekommen, dass der Bruder der Tüftler ist, wahrscheinlich der Elektrotechniker, aber ihr schreibt euch ja auf die Fahnen Naturverbundenheit, Nachhaltigkeit. Seid es da richtig so, dass schaut, dass ihr eigene Art und Weise euch einen Zugang so macht, wenn ihr es auch selbst bauen könnt? Was sind da die Herausforderungen gewesen oder auf was seid ihr da besonders stolz, wie ihr das behandelt oder bewirtschaftet?
Ja, das Technische ist in einem Betrieb nach wie vor das Um und Auf, dass es alles modern ist, dass alles schonend verarbeitet wird. Da kann man also naturverbunden sein, man muss im Betrieb eine moderne Technik dahinter haben, dass man den Saft, was man von den Trauben kriegt, so schonend wie möglich in die Tanks reinkriegt und dass man so, oder in die Fässer und so, so die Frucht, was man im Weingarten eigentlich macht, dass man die am besten in die Flaschen reinkriegt. Und da braucht es schon eine gewisse Technik. Man kann nicht, also für mein Empfinden von Wein zu machen. Und es hat nichts mit Naturverbundenheit als uns zu tun. Also wir versuchen schonend, sauber zu arbeiten. Und da ist halt der Vorteil, dass der Bruder ein Techniker ist, weil wir die Anlagen und sowas alles, das wird halt alles immer am neuesten Stand gemacht.
Und Veränderungen vom Beginn, sage ich jetzt einmal zu jetzt, wie du jetzt arbeitest, kann man das sagen, wie, was sich da verändert hat? Ich meine, jetzt hat sich die Fläche verändert, aber von der Weinbearbeitung auch, oder?
Jein, also wir sind jetzt umgestiegen auf Bio seit 4-5 Jahren. Es hat sich da nicht bei uns viel im Weingarten geändert, weil wir haben schon immer gesagt, wir brauchen kein Insektizid, weil es gibt ja Pheromone, was man aufhängen kann. Und wir haben nie gegen Unkraut gespritzt, sondern haben eigentlich immer mechanisch bearbeitet. Es hat sich lediglich, sage ich mal, die Spritzen bei uns geändert im Weingarten, also dass man statt konventionell jetzt biologische Spritzmittel nimmt. Und man muss halt öfters rausfahren. Das ist der einzige große Unterschied, was in Weingarten passiert ist. Kellertechnisch gesehen hat sich auf der Umstieg auf biologisch fast nichts da, weil man beim Wein, sage ich immer, so wenig wie möglich irgendwie dazugeben. Wir dann halt mit Reinzuchthefe arbeiten, dass ich gezielt den Wein zusammenkriege, was ich will, weil ich will ja einen klassischen fruchtigen Weißwein haben und den schaffe ich am besten mit der Reinzuchthefe, aber es heißt nicht, dass ich jetzt irgendwas für chemische Mittel oder sonst was dazu haben muss, dass ich meinen Wein zusammenbringe. Also das muss ich konventionell nicht machen und biologisch eigentlich auch nicht machen. Braucht man eigentlich nicht, wenn man es nicht will.
Bevor wir jetzt zu den Sortimenten und den Produkten kommen, das ist meine Aufgabe eigentlich immer, weil ich bin ja der ist ja eher der Konsument ist. Ich schiel schon so ein bisschen auf das goldgelbe Getränk im Glas und darf dich kurz bitten, uns zu erklären, was du uns mal mitgebracht hast zum Kosten.
Ich teste das mal an. Also, okay, ja, aber da können wir nämlich dabei trinken. Prost.
Wir sind ja durch das, dass man eigentlich keine, also dass die Eltern keinen Wein gehabt haben, sind wir nicht irgendwie gebunden, was Spezielles zu machen. Wir können sie also frei entfalten, mein Bruder und ich. Also wir können ausprobieren, was wir wollen und machen, was wir wollen. Das ist ein Riesenvorteil. Wir sind auch nicht irgendwie gebunden an Händler oder sonst was, weil wir das alles erst aufgebaut haben. Wir haben schon unser Standardsortiment, aber wir probieren jedes Jahr immer irgendwo wie was Neues aus. Also Da war es halt der Bettnat, was wir jetzt im Glas haben. Also das war der Sorte Traminer. Der wird quasi im Bottich vergoren, angegoren. Und während der Gärung kommt er noch in die Flasche, macht dort die Gärung fertig, also wie ein Sekt. Natur belassen, kein Schwefel, nichts dabei. Und wird nachher delogiert und wie ein Sekt eigentlich bearbeitet noch. Und das ist jetzt der Bettnat von Traminer, ist trocken ausgebaut, was ganz frisch leicht ist.
Ich erinnere mich da zurück an einen Christian Zechmeister von Burgenlandwein, der hat gesagt, das ist der totale Trend, das ist auch für die Jugend leicht zugänglich, das ist in, kann man sagen.
Genau, für Getränk. Die Jugend der Einstieg, aber macht jetzt nicht, wir sind ja, oder wir zählen uns vielleicht dazu der Jugend dazu, wir sagen, es ist für uns auch heute ein guter Einstieg
in den heutigen Tag.
Nein, so also, etwas wie ein Bettner dieser Spielerei, sogar, es ist natürlich nicht der riesige Markt, aber es ist doch immer wieder was Interessantes, was Neues auszuprobieren und man sammelt dadurch eine Erfahrung, wie man was macht.
Gerne für die Etikettentrinker, wie du mich auch schimpfst hin und wieder, was finden wir auf der Etikette?
Etikettentrinker bist du keiner.
Okay, gut.
Greiler steht auf der Etikette drauf, darunter kleiner geschrieben Wein aus Burbach. Und dann nehme ich an, dass das Manuel und René sind, die auf einer Bank sitzen, mit einem Glasl in der Hand anstessen. Und daneben steht eine Flasche Wein, es ist eine Holzbank. Unten steht Petnat. Auf der Rückseite haben wir noch, also auch wieder Greiler, Wein aus Burbach, Petnat, Traminer 2023, österreichischer Perlwein, trocken. Dann die Adresse Kirchengasse 53 in Burbach. Für Veganer geeignet und 13% Alkohol.
Mhm. Mhm. Was mir aufgefallen ist unter dem Greiler-Schriftzug habt ihr so Punkte. Das schaut entweder nach einer Blindenschrift aus oder es schaut wie die Lochkarten früher waren. Oder was hat es da damit auf sich? Ist da der Mechatroniker durchgekommen?
Nein, es kommt, die erste Etikette, was wir gehabt haben, gemeinsam war ein bisschen anders, war dunkel gehalten. Die haben wir jetzt erst seit 2-3 Jahren vor einem Studentenbärchen entwickelt. Und die ersten Etiketten haben wir eigentlich einen Farbakzent gesucht für die Etiketten. Und wir haben beide gern Tetris gespielt als Kinder. Mhm. Und das hat uns irgendwie auch verbunden. Und dann sind wir irgendwie auf diesen Tetris-Effekt hingekommen. Und das ist trotzdem alles blieben. Und seither ist das eigentlich immer in unserem Logo drinnen.
Mhm. Also wie gesagt, mir kommt ein bisschen das Elektronische
dazu. Ich habe dazu gesagt, ich mir gedacht, also Obergreiler, auf der Vorderetikette auf Obergreiler steht, ist eben diese Tetris-Form. Genau.
Viele glauben, es ist Blindenschrift. Also.
Ja. Da hätte es jetzt wahrscheinlich auch Abend sein müssen, dass es einen Sinn hat. Aber.
Ja.
Ich habe beim Einrechnen, weil ich noch nicht gewusst, dass es Traminer ist, habe ich mir gedacht, Rose. Also es ist voll, finde ich, total stark Rose in der Nase und auch am Gaumen. Und ich finde, dass er sich mit der Luft entwickelt. Also die Luft tut ihm auf jeden Fall gut. Am Anfang ist er ein bisschen sperrig vielleicht, aber der macht dann richtig auf und wird dann voll aromatisch und fruchtig.
Für mich ist es immer so, wenn wir so nahe an unserer Heimat sind, weil wir sind, also ich bin aus Hof am Leiterberge und du stammst aus Mannersdorf und ich bin ein halber der Donnerskirchner. In Wirklichkeit ist es dann immer so, das ist so selbstverständlich, weil das ja immer da ist und da war. Aber ihr bietet es ja auch, also es ist ja trotzdem Tourismusgebiet. Und was gibt es da so? Wo bindet ihr euch mit euren Weinen und so mit ein? Was gibt es da alles?
Vom Betrieb her gesehen ist bei uns der Leiterberg Express. Mhm. Also wir haben einen Bummelzug, mit dem bieten wir Fahrten an in den Weinbergen. Und das hat sich sehr gut etabliert in den letzten Jahren. Also wir haben fast jedes Wochenende mindestens ein, zwei Fahrten. Und das kommt eigentlich bei den Kunden sehr gut an. Und so kommt man auch zu verschiedenen Leuten zu. Also man muss heutzutage schon ein bisschen umdenken, das ganze Weinverkaufen ist ein bisschen anders geworden. Also man muss schon die Leute irgendwie zum Betrieb holen, dass man neue Kunden kriegt, dass man Leute kennenlernt und so weiter. Dass man ja auch den Wein näher bringt an Leute, die vielleicht nicht bewusst wegen Wein im Burbuch sind, sondern die wollen was erleben. Die fahren mit dem Leiterberg Express eine Runde, sind eigentlich Biertrinker und denen kann ich halt auch den Wein aufzwingen,
sondern zumindest was. Nein, aufzwingen nicht, näher bringen.
Näher bringen, ja.
Und was sind die Stationen da zum Beispiel? Wie läuft so eine klassische Tour?
Also, ab? Man trifft sich bei uns im Weingut, schaut sich ein bisschen das Weingut an, man wird dort einmal begrüßt, kriegt eine kleine Einführung, wie der Wein gemacht wird, wie wir den Wein machen. Dann geht es mit dem Zug eine Runde durch die Weinberge. Außer da haben wir ein schönes Platzl, draußen gibt es noch ein Jausen. Und dann geht es wieder mit dem Bummelzug retour durch die Ortschaft, wird ein bisschen was erklärt von Burbach, von der Region, von Neuselsee, von Leitergebirge. Und dann geht es wieder am Schluss zum Betrieb und dann gibt es noch einen kleinen Absacker und noch einen Rotwein zum Kosten. Noch.
Was du jetzt sagst, Rotwein mit Portfolio, jetzt haben wir den Petnat-Kost, wie ist das bei euch aufgeteilt?
Weiß wir sind eigentlich hauptsächlich ein Weißweinbetrieb, mhm. der gerne, sage ich mal, das eine oder andere probiert, von Wein zu machen und Rotwein ist eher so ja, 10% vielleicht der ganzen Bearbeitung.
Und weiß immer noch, der grüne Veltliner on top, oder?
Genau, ja. Grüne Veltliner ist eigentlich unsere Hauptsorten, kann man sagen.
Was habt ihr noch für Sorten?
Grüne Veltliner, Welschriesling, Muscat Otterneidl, gelbe Muscatella, Chardonnay, Traminer, in verschiedenen Variationen, ja. Also relativ viel, sagen wir so, für so einen kleinen Betrieb.
Wie kann man sich das vorstellen? Also wir sind das erste Mal jetzt da mit unserer Aufnahme in Burbach. Wo sind eure Lagen? Wie sind die Gebiete, wo eure Weine wachsen? Wie sind die bei euch aufgeteilt?
Ist eigentlich verschieden. Also wir haben ein paar Sachen Richtung Donnerskirchen rüber, ein paar Sachen Richtung Breitenbrunn. Ich sage mal, die Böden bei uns, da sind allgemein, also alles am Leitergebirge, wir haben einen super Boden, wir haben ein super Mikroklima, kann man sagen, durchs Leitergebirge. Man muss halt wissen, wo man was pflanzt, wo man was für Reben setzt, weil sogar die 5 Kilometer auseinander kann schon ganz was anderes bewirken, ja. Weil der Boden, sage ich mal, Richtung Brandenburg, super für Rotwein, super für auch kräftige Weißweine oder Chardonnay, Burgundersorten passen dort super. Aber wenn ich Bergweingarten Richtung Donnerskirchen irgendwo Grümentliner, was ich sage, immer wo das Leitergebirge so kleine Schluchten hat, also hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an beim Leitergebirge.
Für uns ist ein Gebirge.
Ist gut, ja. Aber deswegen sagen die Deutschen zu uns, wir sind die Schluchtenscheißer, wenn wir am Leiterberg schluchten.
Ach gut, das sagst du die Tiroler auch, glaube ich. Also das ist wurscht.
Aber wenn man mit dem Radl mal am Radlweg entlangfährt, auf die Nacht im Sommer, dann merkt man so richtig, dass kalt rausgeht. Und dieses in der Nacht kalt, tagsüber warm, ist perfekt für aromatische Sorten. Also wir können, Gott sei Dank, fast jede Sorte bei uns ausbauen. Und wenn wir alles Richtung See oben zu, können wir Eiswein oder Ausbrüche machen. Also wir können jede Sorte eigentlich anbauen und je nachdem, was der Wind so halt machen will.
Hm. Leiterberg DRC, wie wichtig ist das für dich bzw. die Kunden? Also hast du das Gefühl, dass jemand den Wein vielleicht dann eher kauft, weil da DRC draufsteht? Wissen die Leute schon, was das bedeutet? Muss man es ihnen erklären?
Man muss es noch erklären. Es wissen nicht alle Leute, einige wissen schon. Sobald Leiterberg draufsteht, wissen es zumindest, das ist nochmal verkostet worden, nochmal überprüft, er muss gewisse Standards entsprechen. Was man noch den Leuten erklärt und dadurch vielleicht leider leichter verständlicher ist, sage ich mal so, dass das ein besonderer Wein ist, sagen wir mal in Anführungszeichen. Ob das jetzt ausschlaggebend ist, dass man dadurch kaufen, glaube ich eher nicht. Also meine persönliche Meinung. Also das ist schon, dass man nach außen hin international vielleicht auch gesehen, dass das eine Region ist, dass man sagt, okay, der Wein kommt von dort, der entspricht immer den gleichen Kriterien. Aber für regional gesehen ist es, glaube ich, den Konsumenten nicht so wurscht, aber es da geht es eher noch als der Wein im Vordergrund.
Da geht es mehr um die, wer ist der
Greiler? Wer ist der Greiler?
Genau. Und ja. die Weine habe ich schon getrunken und so. Ja, genau. Okay.
Wie schaut es mit den Vertriebswegen aus? Wie teilt sich das bei euch auf? Habt ihr sehr viel Abhof oder macht ihr viel online oder habt ihr Vertriebspartner für Gastronomie?
Ja, es ist sehr breit gefächert bei uns. Also es ist online, Gastro, ein bisschen sind wir in Lebensmittelhandel drinnen. Und dann Winotheken, ja, es verschiebt sich aber momentan ein bisschen alles. Also es ist eher dieses Online und Abhof, bei uns wird immer mehr. Gastro geht ein bisschen zurück. Mhm. Und ja, und Winotheken gehen auch zurück. Also das Ganze, das hat sich verschiebt in den letzten 2-3 Jahren.
Sieht man einen Unterschied, wo die Leute herkommen, die das jetzt online kaufen?
Nicht wirklich. Also es ist, wir haben doch schon Stammkunden aufgebaut und die bleiben auch. Es geht halt doch, vielleicht sind sie früher zweimal im Jahr hergefahren und haben sie einen Kofferraum aufgefüllt und jetzt bestellen sie halt fünfmal oder vier oder sechsmal online. Also es hat sich nur ein bisschen verschoben.
Ich habe vor kurzem, also bin erst zurückgekommen aus einer quasi Italien-Rundreise und habe da das eine oder andere Weinbaugebiet durchquert. Und da habe ich gesehen, dass die Weingärten mittlerweile auch mit Netze und solche Sachen eingepackt werden. Also die reagieren auf die klimatischen Veränderungen. Jetzt bei so einem jungen Weingut, wie es ihr seid ja schon mit den Herausforderungen praktisch gestartet. Die ödern Weingüter sagen vielleicht, ja, früher war alles besser oder war einfacher. Wie siehst du das in Zukunft? Was sind die Herausforderungen am Neusiedlersee? Ich denke jetzt an schnellen Wetterumschwüngen oder sowas. Wie reagiert ihr da?
Also das haben wir schon die letzten 20 Jahre mitgekriegt, dass sich das Wetter immer, sagen wir so, aggressiver verhält. Also es sind, wenn es regnet, dann gleich ein Platzregen und dann zwei, drei Tage durch. Oder wir haben so wie voriges Jahr eine Dürre gehabt, wo es zweieinhalb Monate nicht geregnet hat. Ja, dagegen ankämpfen ist teilweise schwierig. Man kann es halt schon im Weingarten ein bisschen lenken, dass ich eine Begrünung anbaue und sowas, dass ich jederzeit durchfahren kann, dass ich den Boden nicht offen halte. Ich kann auch schauen, dass sie nicht zu viel Trockenstress kriegen und so weiter. Also ich kann ein bisschen im Weingarten gegenarbeiten. Und auch wenn ich einen neuen Weingarten auspflanze, dass ich schon bewusst Sorten nehme oder was vielleicht länger brauchen zum Reifen. Es ist eine Herausforderung, aber ja, bis jetzt haben wir es immer gemeistert. Ich glaube, es wird weitergehen.
Die Natur regelt sich das allein nicht irgendwie, wie es weitergeht mit dem Wein. Denke ich mir manchmal, wenn dann Hagel oder so irgendwas kommt, dann sind halt die Mengen in dem Jahr kleiner, aber vielleicht dann die Qualität besser. Wie ist der Jahrgang 2025? Ist er schon herin? Alles fertig gelesen?
Es ist alles fertig. Es ist alles schon, also herinnen und schon fertig vergoren, eigentlich alles. Der Jahrgang ist super fruchtig, säurebetont, was bei uns auch eher seltener ist, weil die letzten Jahre mit der Trockenheit und so weiter haben wir ja eher säurearme Weine gehabt, mit teilweise zu viel Zucker gerade, weil es zu reif waren sind. Und heuer ist eigentlich von daher ein optimales Jahr. Wir haben leider ein bisschen einen Hagel erwischt. Also das erste Mal, dass wir wirklich einen Hagel schon gehabt haben. Und ja, aber dafür sind die, ich sage mal, durch das, dass das heuer so ein gutes Jahr war und die anderen Trauben sind, wir haben regelmäßig einen guten Regen gehabt, sind die Trauben wirklich schön prall im Saft gewesen. Und das, den Hagel schon, haben die anderen Rieden, sage ich mal, die was nicht erwischt hat, wieder ausgeglichen.
Also war dann der Hagel noch in der Blüte oder während der Reifephase oder wann war das dann?
Gott sei Dank in einem Stadium, wo die Beeren Erbsengroß circa waren und dadurch hat es nur diese angeschlagenen Trauben sind theoretisch angestorben und sind braun geworden und hat sich nicht nachher irgendwie durch ein Fäulnis oder sonst was austrieben.
Also, weil es noch nicht reif
genug waren. Genau, weil es noch Zucker drin war. So. Ja. Und das war eigentlich hauptsächlich Richtung Breitenbrunn rüber zu. Also von den her, alle Rieden, was Richtung Donnerskirchen waren gar nicht betroffen.
Jetzt kommt die Überleitung der Episode zwischen zwei Brüdern. Hagelt es da hin und wieder?
Nicht wirklich. Also wir verstehen sie sehr gut. Natürlich gibt es hin und wieder irgendwas für Themen, wo man sie hinsetzen muss und reden drüber. Aber wir haben sie das eigentlich von Anfang an gut ausgemacht, wer was für einen Bart hat.
Und ja, du redest mir da nicht eine, ich rede da nicht eine, oder wie?
So ungefähr, nein. Wir verstehen sie eigentlich gut, nicht nur betrieblich, sondern auch privat und gehen auch privat fort und sowas. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, Strickbetrieb, das ist und das machst du, das mache ich, sondern es ist eine gemeinsame Sache. Und der Papa hilft noch viel im Betrieb und deswegen funktioniert das auch ganz gut.
Okay. Und gibt es dann so alle zwei Wochen einen Abend, wo sie euch zu dritt mit dem Papa die durchkostet und sagt, was machen wir, was gehen wir demnächst für die Zukunft an, was dann da für Pläne da?
Muss nicht auch Abend sein, es kann auch Nachmittag sein.
Also, Nachmittag an.
Nachmittag sind wir öfters beieinander. Also wir sind doch eher familiär, sage ich mal so. Und wir, durch das, was wir beide kleine Kinder haben, sind sie immer bei den Eltern. Und wir sind zum Beispiel jeden Dienstag bei den Eltern automatisch Mittagessen. Mhm. Und dann reden wir halt auch natürlich, was sind die nächsten Themen, was steht an, was sind die Pläne für nächste Woche und so weiter. Also wir haben schon unsere Termine, wo wir sich treffen und wo wir fix eigentlich zusammensitzen am Tisch und nachher ein Wein dazu trinken und nachher ausmachen, was die nächsten Projekte sind und so weiter.
Was kann man aus dem Nähkästchen schon plaudern? Was erwartet uns? Was habt ihr für Ideen? Wo wird es euch einmal drüber trauen?
Es stehen ein paar ein großes Projekt da, das wird wahrscheinlich 2026, 2027 im Bereich Tourismus passieren. Da darf ich noch nicht viel sagen,
ja, alles klar.
Weil es noch ganz in den Anfangsstadien ist quasi. Da will man ein bisschen was bauen und verwirklichen. Thema Wein spielen wir jedes Jahr mit irgendwas. Also wir haben 2024 einen Schilfwein gemacht und jetzt 2026 werden wir vielleicht soartig Amarone machen, also ein Blaufränkisch lufttrocknen und aber verkehren. Mhm. Aber das sind so Spielereien, wo ein paar hundert Liter gemacht werden zum Probieren. Wenn es nichts ist, ist es nichts. Ansonsten
ja, freuen wir uns. So soll es ja sein. Ja.
Ein Schilfwein erklären wir vielleicht kurz.
Ja.
Wein, der quasi Trauben, die gelesen werden und auf Schilfmatten ausgelegt werden.
Genau, also es ja. ist ein bisschen, war ein sehr intensives Projekt, kann man sagen. Wir haben geerntet, sind ca. 2000 Kilo in etwa, Rheinriesling, haben wir geerntet. Einmal nur schnell geerntet vor dem Regen, vorgesagt, 2024, weil dann ist ja der große Regen nachher gekommen. Zu Hause haben wir nachher alles nochmal einzeln rausgenommen, im Kistel, wo vorher ein Schilf eingelegt worden ist, eingelegt. Und jede Beere, also jede Traube einzeln nochmal putzt und schaut, dass nur die sauberen, gesunden Trauben sind, weil es geht ja darum, dass die gesunden Trauben zusammenschrumpeln und da will ich ja kein Botrytis oder sonst drin haben. Dann ist das 3 Monate am Dachboden gelegen mit der Kistel. Dann haben wir es wieder runtergenommen, die Trauben wieder jede einzeln rausgenommen aus der Kiste, durchputzt, ob eh kein Fäulnis ist, was wir nicht wollen. Und dann ist es erst gepresst worden, verarbeitet und, ja, und erst über Weihnachten hat es nachher gegoren und im Jänner filtriert, also heuer im Jänner. Und vor ein paar Wochen ist er in die Flaschen gekommen nachher. Und, ja.
Wie heißt der?
Schilfschneider heißt
Schilfschneider.
Er. Eigentlich wie unser Großvater, der war Schilfschneider.
Ja.
Und ja, so heißt der Wein auch.
Auch für die, die den Neusiedlersee nicht kennen, da gibt es sehr viel Schilf. Das sind dann die Schilfschneider. Ne? Und genau. Man kann halt, es werden Dächer gemacht, das Schilf. Ich weiß nicht, da Zäune werden das Schilf gemacht. Ich weiß nicht, was man noch alles machen kann. Man kann Weine trocknen auf Schilf.
Nein, das hört man auch immer wieder, dass eigentlich aus unserem Gebiet noch sehr viele Schilfdecker, irgendwo, die fahren massiv weit hin, um die Schilfdächer auszubessern oder neu einzudecken. Also das ist noch, doch noch ja, bei uns, bleibt
jetzt
das
jetzt gibt
noch.
Es auch wieder mehr Schilfschneider. Ja. Also eine Zeit lang hat es ja eher weniger gegeben. Jetzt gibt es noch ein paar Betriebe, wo Schilf schneiden und das verkaufen nachher für Dächer, Dämmung, Schilfmatten und so weiter. Also das ist schon langsam, wird es wieder bekannter, sage ich so. Früher ist es mit angeschnitten worden, jetzt gibt es ja schon Maschinen dazu.
Und wie viele Flaschen hat es jetzt rausgebracht, dass der
aus 2000, 2000 ja. Liter, Kilo sind im Endeffekt, ich glaube 350 Liter waren oder sowas, mhm. weil das ist so stark reduziert, so viel Wasser verdunstet. Das hat nachher 34 km gehabt, also das ist die Klosterneuburger Mostwaage. Also ganz süß, hat 200 Gramm Restzucker.
Cool.
Also Big Sis,
das ich mag das kosten, bitte.
jetzt,
ja, das ist ja,
können wir noch kosten.
Ja, das ist ja was Seltenes und ja. Hm, ich glaube, das ist auch was, was man in Österreich, glaube ich, gut herzahlen kann und auf das man dann stolz sein kann, was wieder.
Ja, wenn man es einmal gemacht hat, dann macht man es, glaube ich, ein paar Jahre nicht mehr, okay, weil es so viel Arbeit
war. Okay. Du hast dann genug oder was?
Ja. Ich glaube, dass man da auch sehr dahinter sein muss, immer wieder kontrollieren, schauen, messen und also das ist sehr aufwendig, glaube ich.
Nicht? Ja, man hat auch, wir haben immer wieder die Kisten durchschauen müssen, ob ja. ich nicht irgendwo mit dem Ventilator noch hin und wieder aufgestellt oder sowas, dass ja keine Luft steht, weil wenn die Luft steht und die Feuchtigkeit nicht weg kann, nachher ist das Problem, dass es nachher zum Faulen
anfängt. Ja, dass der Faulen ist dann,
bevor und das kannst du nachher weghauen, die Trauben.
Also das in Italien haben wir gesehen, da haben sie es nicht in Kistel gehabt, sondern da haben sie es wo drüber gehängt und da sind sie in einer Kirche gehängt.
Na, wir haben es ja. teilweise kängt, drüber gehängt, ja. also wir haben 300 Kisten angeführt, dann sind ja. die Kisten ausgegangen und den Rest haben wir drüber gehängt. Mhm. Das muss halt, der Schilf hat den Effekt, dass die Trauben nur trocknen, dass nicht irgendwann sie auf einer großen Fläche aufliegen würden, dann wird es zum Faulen anfangen.
Ich kenne das von einem Winzer aus dem Seewinkel, der das sehr oft im Fernsehen auch zeigt, der das schon länger macht und der hat das in so einem Folientunnel und dann mit Ebenen auf die Schilfmatten liegen und solche Sachen.
Also, ja. Aber das ist ja da schon wieder Massenproduktion, das klingt ja da mit 2000 Kilo klingt ja viel sympathisch.
Ja, ja, nein, ich glaube, das ist eh nicht so Massenproduktion, aber es ist ein bisschen viel Show auch dabei. wenn wir den in 10 Jahren wieder treffen, was wirst du uns dann erzählen, was wird es dann vom Weingut Greiler Neues zu berichten geben oder was war da in der Zwischenzeit?
In 10 Jahren, ich glaube nicht, dass wir groß, also unser Ziel ist es nicht zu wachsen und sagen, wir wollen einmal 50 Hektar haben, sondern eher lieber kleiner, bescheidener Betrieb zu sein, der was sie übernommen vermarktet und mit ein paar Spezialitäten und sowas. Und ich glaube, dass bei uns immer mehr das Thema halt Weintourismus auch wird. Und das wird in 10 Jahren hoffentlich noch gut dastehen, sage ich mal, so ein Betrieb mit dem Weintourismus oder in der Gegend, weil man muss in der Weinbranche ein bisschen kämpfen auch mittlerweile über den Ruf des Weines. Und da wollen wir schon ganz vorne stehen beim Kämpfen und sagen, dass der Wein ein gutes Naturprodukt ist und dass man da... Ja.
Was haben wir dabei?
Ja, wir machen einmal die Vorarbeit, dass wir das auch immer wieder propagieren. Aber in 10 Jahren wird der Nachwuchs vielleicht auch schon ein bisschen mitrennen, zumindest.
Geht sich technisch aus, ja. Ja. Aber derweil sind sie noch nicht so Wein interessiert, sagen wir mal so, vielleicht wird das noch.
Ja, gut.
Rheinriesling, Biwi-Sorte, kommt da noch was dazu?
Sortenmäßig? Nee. Momentan sind wir sehr breit aufgestellt, zu breit schon sozusagen.
Aber wie lange habt ihr den schon, den Rheinriesling?
Den haben wir nur dieses, für das eine Projekt genommen.
Ah, okay.
Rein für dieses eine Projekt. Cabernet Franc hat mir gefallen, einmal zum Machen. Hm. Also das wäre so ein Projekt, was man da angeht.
Und bevor meine Kehle komplett austrocknet, übergebe ich in das kleine Verhör zum Schluss von der Korne. Und da kann ich mir meistens dann mein Glas noch weiter nehmen.
Soll ich jetzt noch einen Schluck nehmen, damit es nicht austrocknet? Nein,
mach das dazwischen. Gerne, ja.
Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Ich habe den Rüssel vom Stiegelmax, kennst du das? Das ist ein Bild. Den habe ich gegessen. Schmeckt gut, geschmacklich, aber die Konsistenz war für mich so eigenartig, dass ich das, glaube ich, nicht mehr essen will in meinem Leben.
Hackerl, braucht man nicht mehr.
Bei mir ist auch, glaube ich, immer die Konsistenz. Alles, was nicht so
fest ist. Gut, oder so, das ist dieses, dass die Zähne fast zusammenpickt sind, das war für mich nicht so toll.
Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Weinmoment? Ich glaube, das war, wie wir in Landessieger gemacht haben, aus dem Grund, also nur weil wir als kleiner Betrieb dort gestanden sind, eben ganz viele große, bekannte Betriebe. Und das war nachher schon ein bisschen stolz sozusagen, dass man da vorne mitgespielt hat.
Das ist ja immer wieder ein Erlebnis, finde ich. Also auch schon in dem, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt der Saal, Burgenland-Saal, wie heißt der denn?
Der Heidensaal.
Heidensaal, ja. Und dann die Präsentation da vorne, das ist schon, ja. Das ist schon ein bisschen so Gänsehautmoment. Natürlich, genau. Wenn man weiß, man ist jetzt da in der Sorte, was war das für
Kategorie?
Welschriesling. Der Beste des Landes Burgenlands, das ist schon, kann man schon mal Schulter klopfen, aber dort ist das halt dann nochmal mit so einem, ja. Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich als?
Als Winzer, ja, es gibt viele kleine Momente, wo man ins Jammern kommt, aber ich habe noch kein so richtiges, schlimmes Erlebnis gehabt, wo ich sagen konnte, das ist mir so im Gedächtnis blieben, dass ich da jetzt verzweifelt dran.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es?
Ich glaube, der Grüne Veltliner, weil er sehr vielfältig ist, von leicht fruchtig bis hin zu einem kräftigen, breiten, cremigen Grüne Veltliner. Also man kann da sehr viel aus dieser Sorte machen.
Haben wir, glaube ich, haben wir schon mal Grüne Veltliner gehabt?
Nein, aber das war dem Weinbaugebiet geschuldet, die haben sich nichts anderes sagen können.
Mein perfektes Katerfrühstück?
Hemetex mit 4-5 Eier, das dunkt.
Das dunkt auf.
Das dunkt auf, ja. Und was trinkst du dann dazu? Wieder was, ein Sprudel oder so?
Nein, einen Kaffee noch einmal drauf. Okay, alles
klar. Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Prominente Person oder?
Wie du willst, kann gestorben sein, kann noch leben, kann.
Ich glaube, so prominent zum Beispiel Pizzerra und Jaus, die zwei, mit denen würde ich gerne mal eine Flasche trinken.
Vielleicht verlinken wir es.
Ja.
Und dann
können wir es vielleicht.
Wenn er wieder mal nach Buchhoch kommt.
Genau, dann
kann. Einer von den zwei wohnt bei mir im Nachbarort. Also ja. Vielleicht
kriegen wir mal. Ich glaube, mal
an, kriegen wir mal was zusammen. Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Hat es noch nicht viel gegeben. Also ist mir nichts im Gedanken geblieben, was peinlich gewesen wäre. Oder so peinlich, dass ich mich erinnern kann.
Oder vergessen.
Oder vergessen.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Auch eine schwierige Frage. Sünde. Ich liebe einen Speck, einen fettigen, aber das ist ja keine Sünde.
Das ist keine Sünde.
Es kommt darauf an, wie man dann bei den Blutwerte, Blutfettwerte dann im Cholesterin sagt.
Ja, der Ärztin gesagt, dass ich ein bisschen zu hohen Cholesterin habe. Also
dann wirst du das nicht machen. Sünde, ja.
Cholesterintechnische Sünde. Kommt immer darauf an, wie man es sieht. Ne? Das ist ein Auslegungspunkt. In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Da werde ich einen Schilfwein trinken mit euch und dann schauen wir, wie er sich entwickelt
hat.
Sehr schön.
Und meine Abschlussfrage, mein letztes Glas Wein soll sein?
Ein kräftiger Rotwein. Ein ganz kräftiger, aber auch nicht nur breit, sondern auch strukturiert. Also am besten so ein kräftiger Blaufränkisch, ein Reifer.
Ja, bin ich dabei.
Kann dann ein größeres Glas sein.
Ja. Ja.
In diesem Sinne dürfen wir uns bedanken für das Gespräch. Wir werden den Wein in der Shownote praktisch verlinken, euer Weingut verlinken. Ich glaube, es war ein schönes erstes Stelldichein in Burbach und wir freuen uns, wenn wir wiederkommen in 10 Jahren und auf ein Schilfwein.
Spätestens.
Ja. Danke sehr und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Prost. Prost. Prost.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.